Viele junge Mädchen und Frauen warten auf ihn. Viele Jungen und Männer wollen gerne einmal sein wie er. Der Ritter auf dem weißen Pferd. Der Held der Geschichte, der im Märchen die holde Jungfrau vor dem bösen Monster rettet. Für die beiden der heutigen Folge ist genau dieser Wunsch wahr geworden. Folge 7. Im Gedenken eines Mannes. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zu einer wundertastischen neuen Folge von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Ja, ich war tatsächlich letzte Woche schon wieder nicht da und es tut mir unglaublich leid, aber ihr seid auch sehr faul im Hören. Ihr müsst da auf jeden Fall fleißiger werden. Nein, Spaß, kein Druck. Ich bin gerade voll und ganz in meiner Klausurenphase und bin unglaublich froh, dass ich jetzt und heute noch dazu gekommen bin, diesen Podcast aufzunehmen, nämlich nur einen Tag verspätet, wenn man die eine vergessene Woche austilgt. Und das tun wir in unseren Gedanken einfach. Ich gebe mir wirklich Mühe, diesen Podcast regelmäßiger zu machen, aber es kann gut sein, dass demnächst die Ansage kommt, dass ich es wirklich nur noch alle 2 Wochen schaffe, denn die Recherche ist einfach unglaublich anstrengend. Nun gut, apropos Recherche, ich habe euch ja schon in der letzten Folge erzählt, um was es heute gehen wird, nämlich um Andromeda und Perseus. Da muss ich eigentlich gar keinen so großen Act drum machen. Fakt ist, ich hatte auch gesagt, dass diese Folge vermutlich etwas kürzer wird und kann, wie es aussieht, auch dieses Versprechen nicht halten, denn bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass ich doch einiges mehr dazu zu sagen haben werde, als ich gedacht hatte. Aber gut, wir schauen mal, auf welche Länge wir kommen. Bevor wir mit der ganzen Story anfangen, fehlt natürlich noch eine ganz wichtige Sache, nämlich um welche Verbrechen wird es heute gehen? Und ganz vorne an steht dann natürlich wieder Mord. Again and again, es bleibt einfach ein Thema und wir werden nicht drum herum kommen. Außerdem habe ich euch aber auch etwas Neues diese Folge, und zwar das versuchte Darbringen von Menschenopfern. Was tatsächlich eigentlich auch gar nicht so selten vorkommt in der Mythologie. Aber wir haben auf jeden Fall noch nicht davon gesprochen und ich freue mich, dass die Geschichte um Perseus und Andromeda unser erstes Beispiel ist. Und wie gesagt, es war nur versuchtes Darbringen von Menschenopfern. Unterm Strich war es aber zumindest Freiheitsberaubung, da das Opfern nicht so ganz geklappt hat. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bevor wir mit der Hauptstory anfangen, fehlen außerdem noch die Facts und die kleine Einführung für all die, die erst jetzt zum Podcast dazu stoßen. Wir haben schon letzte Woche über Perseus gesprochen. Perseus als der mehr oder weniger große Held der letzten Geschichte, der die Medusa killt und Atlas versteinert oder irgendwie überlistet. Ich will gar nicht mehr wiederholen eigentlich zur Folge vom letzten Mal. Wenn es euch interessiert, hört da auf jeden Fall rein und es wird bestimmt auch wichtig sein, um den Rahmen dieser Geschichte zu verstehen. Am Ende dieser Folge verrate ich euch übrigens, was es mit dem Titel auf sich hat, also im Gedenken eines Mannes. Denn das hat tatsächlich dieses Mal gar nicht so viel mit dem Inhalt der Geschichte zu tun, sondern mit etwas anderem. Aber bis zum Schluss wird sich's vermutlich nicht aufklären und am Ende kläre ich es eben auf, falls es sich bis dahin noch Leuten nicht erschlossen hat, wovon ich stark ausgehe. Aber starten wir mit der Geschichte. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben oder hatten unterbrochen an der Stelle, an der Perseus sich nun also endlich auf den Weg nach Hause macht. Er hat erfolgreich gegen die Medusa gekämpft, seine Aufgabe erfüllt und kann jetzt nach Hause zurückkehren, um seine Liebsten eben aus der Sklaverei und der Armut zu retten. Sein Weg führt ihn in der Nähe Äthiopiens vorbei. Und in der Nähe von Äthiopien findet er eben nun die holde Andromeda an einen Felsen gekettet. Den Ort, an dem diese Geschichte stattfindet, haben einige griechische, also vor allem altgriechische Wissenschaftler und Schriftsteller, übrigens auch in die Nähe von Tel Aviv Jaffa verordnet, was ein ganz anderer Ort ist. Ich habe das gelesen und dachte mir so, man, Tel Aviv, Äthiopien, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und weil ich euch dann wirklich keinen Scheiß erzählen wollte, habe ich sogar nochmal nachgeschaut, obwohl ich mich da geografisch sehr sicher gefühlt habe. Und es ist tatsächlich einfach ein ganz anderer Ort. Also Äthiopien hat wenn überhaupt, Küste am Roten Meer und Tel Aviv liegt am Mittelmeer und das ist einfach ein ganz anderer Ort. Und mal ganz abgesehen davon, warum kommt Perseus überhaupt da vorbei? Also, wenn er an Tel Aviv Jaffa vorbeikam, dann kann ich das noch irgendwie verstehen. Denn er kam ja von Marokko, zumindest ist nach den alten Geschichten der Aufenthaltsort der Medusa und auch des Atlas ja in Marokko festgelegt, also im Atlas. Und er will zurück nach Griechenland, also meinetwegen irgendwie über Tel Aviv. Okay. Aber Äthiopien ist wirklich irgendwie eine arge Schleife. Aber wer weiß, vielleicht dachte sich Perseus, ich habe noch nichts von der Welt gesehen, jetzt habe ich diese mega coolen Flügelschuhe von Hermes und einfach mal ab durch die Mitte und nach Äthiopien. Wollte ich schon immer mal sehen. Andere würden sagen, es war Schicksal oder Vorsehung, denn dort hat Perseus schließlich seine große Liebe gefunden, nämlich Andromeda. Und zu der kommen wir jetzt zurück. Apropos große Liebe. Perseus hat Andromeda zuerst mal gar nicht erkannt als das, was sie ist. Ich meine offensichtlich ein an den Felsen gekettetes Mädchen. Von da oben aus den Lüften, wo Perseus aber so rumschwebt, hat er das nicht gesehen. Er hat gedacht, Andromeda sei eine Skulptur, also von Künstlern geschaffen und gar nicht echt, weil sie sich nicht bewegt und sie war wunderschön und er konnte sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Dann sieht er aber, wie sie eine Träne vergießt und ihr Haar im Winde weht. Ich habe schon wieder eine Frage. Es ist unglaublich, wie viele Fragen ich zu der Geschichte habe. Aber er hat scheinbar von oben nicht erkennen können, dass Andromeda ein echtes Mädchen ist. Ich meine, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, weil je nachdem, wie hoch er da geflogen ist, war er vermutlich relativ weit weg von diesem Felsen. Aber wie erkennt er dann aus eben diesem Flug eine Träne in ihrem Gesicht, in ihrem reglosen Gesicht? Sie hat nicht gejammert, sie hat nicht geheult, sie hat sich offensichtlich nicht bewegt. Es war einfach nur so ein Wassertropfen, der übers Gesicht gelaufen ist. Und den hat er erkannt, aber nicht sie als Menschen, als lebendigen Menschen. Das ist mir einfach zu viel, vor allem nachdem ich heute Kunstunterricht hatte und gesehen habe, wie die Griechen ihre Menschenbilder gemacht haben. Ich meine, die waren realistisch, aber nicht so, dass man sie verwechseln kann mit einem Menschen, wenn man nah genug dran ist, dass man Tränen erkennen kann. Ich weiß ja nicht, aber das gibt mir einen ganz starken Vibe davon, dass das nicht die echte Liebe sein kann. Zumindest nicht die große, märchenhafte, mythologisch traumhafte Liebe, von der man in Büchern liest. Aber gut. Perseus und Andromeda beginnen jetzt auf jeden Fall miteinander zu reden. Und das mehr so im typisch griechisch-mythologischen Singsang. Auf jeden Fall gibt sich Perseus scheinbar so ein bisschen auf Andromedas Level hinab, denn er schwebt ja immer noch durch die Gegend. Und Andromeda fleht Perseus jetzt an und sagt Folgendes. Nimm, Fremder, nimm mich mit, wie du wünschest es dir, als deine Sklavin, Gattin oder Dienerin. Oh mein Gott. Wisst ihr, da beschwert man sich die ganze Zeit, dass Frauen in der Mythologie wie Vieh behandelt werden, dass sie vergewaltigt werden, dass sie keine Führungsrollen bekommen, dass sie als die kleinen Lämpchen dargestellt werden, die nichts können. Und dann kommt Andromeda und sagt sowas. Mann, sie nimmt einem alle Argumente aus der Hand, die man hat, wenn sie Perseus praktisch anfleht, sie einfach mitzunehmen, egal als was. Sie bietet sich sogar als seine Sklavin an. Ich meine, hallo, du bist wer? Mädel. Auf der anderen Seite, gut, sie soll geopfert werden, sie sieht dem Tod ins Gesicht. Aber so richtig heldenhaft ist das nicht. Und dafür, dass man Andromeda offiziell in der griechischen Mythologie so ein bisschen als Heroine sogar bezeichnet, also als Heldin, finde ich ein bisschen schwacher Charakterzug. Nur ein kleines bisschen. Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch von den Dichtern, die die Geschichte um Andromeda und Perseus geschrieben haben, einfach genau so dargestellt, was ich jetzt einfach mal stark hoffen will, damit eine Frau eben nicht ins starke Licht rückt. Vielleicht stand Andromeda in mythologischer Wirklichkeit, ja da und hat dem Tod standhaft ins Gesicht gesehen, Perseus vorbeifliegen sehen, zwar gehofft, dass er sie rettet, aber irgendwie ihre Frau gestanden. Das würde mich einfach mit der ganzen Situation versöhnen. Weiter im Text, denn die allerwichtigste Frage bei all dem ganzen Feminismus-Zeugs hier ist ja doch, wie zur Hölle kam Andromeda an diesen Felsen angekettet und in Gefahr von einem Monster gefressen zu werden? Dazu müssen wir einmal einen Blick ins Land werfen, nämlich nach Äthiopien. In Äthiopien war gerade der König Kephäus an der Macht. Kephäus Ehefrau war Cassiopeia. Und von Cassiopeia habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber in anderen Kontexten. Sie ist zum Beispiel, oder Cassiopeia heißt zum Beispiel auch die Schildkröte aus Michael Endes Roman Momo. Als ich Kind war, war Momo einer meiner absoluten Lieblingsromane. Ich habe es bestimmt 5-mal gelesen und alle Serien und Filme, die es dazu gab, angeguckt. Große Empfehlung meinerseits. Übrigens ist die Schildkröte Cassiopeia in Momo auch deutlich sympathischer als diese Cassiopeia hier. Oder vielleicht habt ihr Cassiopeia auch gehört von dem Sternbild. Es gibt da ein sehr bekanntes, aber dazu später nochmal. Unsere Cassiopeia war auf jeden Fall keine Schildkröte und vorerst auch nochmal kein Sternbild, sondern eine mega eitle und von sich selbst überzeugte Frau. Sie hat sich selbst für die Allerschönste gehalten und zwar sogar so schön, dass sie behauptet hat, dass sie schöner sei als die Nereiden. Und die Nereiden, das sind Meeresnymphen und die Begleiterinnen des Poseidon, also klar, Meer ist ja sein Habitat. Die Nereiden beschützen die Seeleute und bergen sie, wenn sie in Not sind. Reiten tun sie auf Delfinen oder auf Hippocampi, also sowas wie Pferde mit Flossen, die viele Meeresgötter durch die Gegend ziehen. Und Poseidon selbst war sogar mit einer Nereide verheiratet, nämlich mit Amphitrite, die ich persönlich auch ziemlich cool finde von dem, was man so hört. Aber anderes Thema für einen anderen Tag. Man kann sich dementsprechend auf jeden Fall vorstellen, dass Poseidon ziemlich pisst ist über die Frechheit, die sich Cassiopeia hier erlaubt. Merke, es ist niemals gut, sich mit Göttern zu vergleichen, auch nicht mit göttlichen Wesen, wenn man nicht selber göttlich ist. Denn sowohl göttliche Wesen als auch Götter sind super reizbar. Die halten sich für die Besten und die Schönsten und die Klügsten und sie haben darüber hinaus leider auch die Macht, diesen Anspruch durchzusetzen. Deswegen sollte man als Mensch einfach still sein und, gelinde gesagt, seine Fresse halten, wenn man nicht möchte, dass etwas Schlimmes passiert. Genauso wie es jetzt passiert. Denn Poseidon schickt in seiner unglaublichen Wut eine große Flut, das hat sich gereimt, übers Land. Und weil das noch nicht genug ist, schickt er auch gleich ein Meeresmonster mit. Dieses Meeresmonster heißt Keto oder Ketos. Ziemliches Dilemma, denn das Volk Äthiopiens leidet unglaublich unter dieser Katastrophe. Also mit Flut können die einfach nicht umgehen und das Meeresmonster reißt alles in Stücke, was in die Nähe der Küste kommt. Also muss etwas getan werden und es wird ein Seher befragt, vielleicht auch ein Orakel oder sogar Poseidon selbst. In jedem Fall wird verkündet, dass der Weg zur Rettung Äthiopiens ist, Andromeda zu opfern. Ich meine, hallo? Cassiopeia war doch die Böse und nicht die arme Andromeda. Und warum werden als Strafe überhaupt immer die Unschuldigen geopfert? Also ich meine, die Unschuldigen sind prinzipiell schon immer die Erpressungsmittel, ja. Aber gleich opfern finde ich wild. Ich meine, man kann doch nicht einfach die arme Tochter der Cassiopeia bestrafen für das, was Cassiopeia getan hat. Auch wenn das Cassiopeia vielleicht mehr wehtut, aber man beendet einfach ein Leben. Oh mein Gott, es gibt so viele Dinge, über die ich mich ja stundenlang aufregen könnte. Nun gut. Zu einer Opferung kommt es, wie ich vorhin ja traurigerweise schon gespoilert habe, nicht. Denn wir haben ja unseren Helden Perseus. der Andromeda dann natürlich beschützt, denn er hat sie ja gefunden und brennt vor Liebe oder so. Perseus ist dabei aber Pokerspieler, denn während das Monster schon auf die arme Andromeda zusteuert, Zähne fletschend, Speichel leckend, richtig hungrig auf dieses arme kleine Kind. Währenddessen noch erbittet er bei ihren Eltern die Hand von Andromeda. Und die wehklagenden Eltern, die furchtbare Angst haben, ihre Tochter zu verlieren und gleich an ein Monster verfressen zu sehen, stimmen sofort zu. Ich muss sagen, dieser Heiratsantrag war nicht ganz fair. Er war auch absolut nicht romantisch. Als Andromeda hätte ich mich nicht drüber gefreut. Aber immerhin ist sie gerettet, denn Perseus ist jetzt auf ihrer Seite. Und wir wissen ja, Perseus hat den Kopf der Medusa und weiß, ihn einzusetzen. Nach den meisten Erzählungen macht er das zumindest. Er zückt den Kopf der Medusa, der ja immer noch Leute und scheinbar auch Monster versteinern kann, und schickt das Monster somit als Stein auf den Grund des Meeres. In anderen Geschichten trägt sogar Andromeda zumindest einen kleinen Teil bei, denn in anderen Geschichten überreicht sie Perseus die Steine, mit denen er das Monster abschmeißt. Man kann sich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, ein Monster mit Kieselsteinen abzuwerfen, ja oder nein. Ich würde behaupten, eher nein, aber jedem das seine, hat scheinbar funktioniert. In jedem Fall ist das Monster am Ende besiegt. Das ist aber nicht ganz die allerletzte Hürde auf dem Weg zum großen Glück von Perseus und Andromeda. Die allerletzte Hürde ist nämlich Phineas. Das ist Andromedas Onkel und dem ist sie schon sehr lange Zeit über versprochen und der ist dementsprechend jetzt auch ziemlich pisst. Glücklicherweise ist Phineas nicht Poseidon. Wenn der pisst, ist es also nicht ganz so schlimm. Und deswegen kommt es nur zu einem kleinen Kampf, bei dem Perseus fast unterliegt. Aber nicht vergessen, er hat ja wieder den Medusenkopf. Ja, er zieht ihn tatsächlich schon wieder. Und er versteinert Phineas und alle Feinde, die sich ihm mit Phineas in den Weg gestellt haben. Ja, ich weiß einfach nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde das null heldenhaft, dass er einfach immer alle versteinert, die ihm über den Weg laufen. Das ist einfach uncool. Und sowieso bekommen die damals eigentlich gar nichts mit. Also ich meine, er hat mittlerweile echt viele Dudes versteinert, richtig viele. Er hat ein Monster besiegt, mit Hilfe von diesem Kopf. Ist Phineas nicht auf den Gedanken gekommen, dass er vielleicht gar keine Chance gegen Perseus hat, weil er sowieso diesen Medusenkopf hat und er dagegen einfach nichts tun kann. Aber gut, vielleicht war Phineas auch einfach nicht so klug und Perseus hatte halt den Medusenkopf. Damit ist in jedem Fall die allerletzte Hürde überwunden und Perseus kann endlich mit seiner geliebten Andromeda an der Hand und natürlich den Fliegeschuhen und natürlich dem Medusenkopf zurück nach Seriphos reisen. Und den Rest der Geschichte, den kennt ihr ja. Damit wären wir also tatsächlich schon am Ende des großen inhaltlichen Teils dieser Folge. Aber ich habe euch noch ein paar Side-Facts, die meiner Meinung nach ziemlich cool sind. Der eine ist, am Ende der Story werden alle wichtigen Handlungspersonen von der Göttin Athene als Sternbilder in den Himmel gesetzt. Nämlich einmal Cepheus, also der König von Äthiopien, Andromeda, Perseus und Cassiopeia. Cassiopeia aber verkehrt herum, weil sie halt einfach nicht so nett war. Sowieso war Poseidon bestimmt immer noch pisst. Also vielleicht hat er das veranlasst, dass Cassiopeias Strafe jetzt, wo ihre Tochter schon nicht geopfert wurde, wenigstens die ist, dass sie nicht richtig rum an den Himmel kommt. Und zu allerletzt wurde auch das Monster, also Keto, an den Himmel versetzt als Sternbild. Dieses Sternbild kennt man übrigens nicht unter dem Namen Keto, sondern unter dem Namen Walfisch. Also wenn ihr irgendwann mal den Walfisch am Himmel seht, dann ist das Keto und das versteinerte Seemonster. Wobei nicht unbedingt nur Keto, weil in das Sternbild des Walfisch tatsächlich auch eine ganze Menge anderer Monster reininterpretiert werden. Warum heißt dieses Sternbild dann überhaupt noch Walfisch und nicht einfach Monster? Ich habe tatsächlich nichts gelesen, warum dieses Sternbild Walfisch heißt. Ich habe es lange versucht, irgendwas zu finden. No chance. Und zu guter Letzt, was auch funny ist, ich will ja wirklich nichts vorgreifen, aber in der Mythologie gibt es eine fast identische Geschichte nochmal. Und zwar später vom Urenkel des Perseus, nämlich von Herakles, von dem wir auch schon gehört haben. Also wirklich genau das Gleiche. Eine Jungfrau an den Felsen gekettet, soll von einem Monster gefressen werden, als Bestrafung von Poseidon. Und der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass dieses Monster geschickt wird, weil die Bewohner einer Stadt ihren Lohn verweigert haben und nicht aus der Eitelkeit einer Königin. Aber abgesehen davon ist es wirklich ziemlich gleich und ich bin gespannt, ob wir auf die Geschichte auch noch irgendwann mal zu sprechen kommen. Vielleicht in einem größeren Kontext dann, weil genau das Gleiche nochmal zu erzählen scheint mir irgendwie wenig sinnvoll. Und dann zu allerletzt habe ich euch ja noch versprochen, dass ich auflöse, warum diese Folge Im Gedenken eines Mannes heißt. Und das hat tatsächlich einen ganz einfachen Hintergrund. Im Gedenken eines Mannes ist nämlich die Wortbedeutung von Andromeda. Das fand ich auch einen sehr interessanten Fact, denn tatsächlich stützt das in mir nochmal so ein bisschen den Gedanken, dass Andromeda den Männern irgendwie sehr ausgeliefert war, wenn sogar ihr Name einfach auf Männer bezogen ist. Das ist einfach irgendwie uncool, aber sie selber ist jetzt auch nicht meine lieblingsweibliche Person aus der Mythologie. Dementsprechend, so soll es sein. In der nächsten Folge von Tatort Olymp habe ich euch etwas ganz Wunderbares vorbereitet, denn es wird um meine persönliche Lieblingsgöttin gehen. Wer das ist, habe ich entweder schon mal in irgendeiner Folge verraten oder ihr müsst euch bis nächste Woche gedulden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören und schließe dann gerne ab mit: Mögen die Götter euch stets milde gestimmt sein.